Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei der Datenschutzplaudereihe. Heute zu einem Spezialthema mit zwei Spezialgästen. Das heutige Thema ist die digitale Zukunft der Schweizer Justiz. Da gibt es ein Projekt, das heisst Justitia 4.0. Und zu dem Projekt wiederum gibt es ein Bundesgesetz über Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz, BEKJ, ausgesprochen BEKI. Und in dem Gesetz wiederum gibt es eine Bestimmung, die soll regeln, ja, was passiert, wenn die Plattformen für den elektronischen Rechtsverkehr nicht verfügbar sind. Also wenn zum Beispiel ich dann in Zukunft als Anwalt so eine Plattform nutze, aus irgendeinem Grund ist die nicht verfügbar. Über das werde ich heute mit zwei Spezialgästen reden. Zwei äußerst qualifizierte Spezialgästen, nämlich der Anwaltskollegin Claudia Schreiber und dem Anwaltskollegen Daniel Kettiger. Ich tue in den Shownotes wie gewohnt ein paar Weblinks zu den Spezialgästen veröffentlichen. Ich möchte aber doch noch beide persönlich begrüßen und ihnen eine Gelegenheit geben, vielleicht noch etwas über ihre Person zu sagen. Claudia, herzlich willkommen.
Ja, merci vielmals für die Einladung, Martin.
Claudia, ich hätte jetzt gesagt, für dich ist interessant, dass du auch so ein IT-Background hast. Also du bist auch eine von diesen Anwaltskolleginnen, die sich auch sehr stark mit der Technik befasst und sich dafür interessiert. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Ich beschäftige mich auch seit mehr als 10 Jahren mit dem elektronischen Rechtsverkehr oder eben der Digitalisierung von der Justiz. Und im Kanton Bern gibt es da sogenannte Support elektronische Kanzlei und da mache ich seit mehr als 10 Jahren und kenne darum die Geschichte vom elektronischen Rechtsverkehr in der Schweiz gut.
Wunderbar. Daniel, du kannst sicher auch noch 2-3 Sachen zu deiner Person sagen.
Ja, hallo Martin. Ja, was vielleicht noch bei mir ein bisschen wichtig ist, ich bin auch als Justizforscher und Justizberater tätig. Ich habe noch eine verwaltungswissenschaftliche Ausbildung. Und insofern kann ich auch den Fokus von der Justiz vertreten. Also was ich sage, ist nicht nur aus der Sicht vom praktizierenden Anwalt, wo ich auch bin, sondern auch aus der Sicht der Justizbehörden, die betroffen sind.
Vielen Dank, Daniel. Von mir auch noch eine Hintergrundinformation. Das Thema, wo wir heute darüber reden, Artikel 26 BEKI, Erreichbarkeit oder eben Nicht-Erreichbarkeit von diesen Plattformen für den elektronischen Rechtsverkehr in Zukunft. Das Thema haben wir gemeinsam aufgenommen bei der Usebubble. Die Usebubble ist eine neue Online-Plattform für Juristinnen und Juristen, um sich austauschen, gegründet von Daniel Brucker, in Kempen als Gerichtsschreiber am Bundesgericht, aber auch als Legal-Tech-Unternehmer. Also, steigen wir ins Thema ein. Artikel 26 BEKI. Claudia vielleicht, was ist dort eigentlich geregelt? Was ist dort die Idee?
Im Artikel 26 geht es darum, was passiert, wenn eine von diesen Plattformen, die ja das BEKI regelt, nicht erreichbar wäre. Und da geht es insbesondere um die Frage, was passiert, wenn die Frist abläuft und die Plattform oder die Plattformen nicht erreichbar sind.
Also so der Klassiker, ich bin Anwältin oder Anwalt, ich bin am letzten Tag von der Frist. Das sollte man zwar nicht machen, aber gibt es halt ab und zu. Ich will die Eingabe da machen. Ist vielleicht schon abends um 6 Uhr, um 7 Uhr, ich muss sie digital machen und dann läuft die Plattform nicht. Und dann braucht man eine Regelung, was passiert dann mit dieser Frist, die ich ja trotz allem weg einhalten kann, aber ich ja eigentlich nicht schuld bin, wenn die Plattform nicht läuft. Kann man das so zusammenfassen, Claudia?
Das ist richtig. Man kann vielleicht sagen, dass sich das BEKI in diesem Bereich ein bisschen an den deutschen entsprechenden Regelungen orientiert. Also es geht auch darum, wenn die Plattform nicht erreichbar ist, unter anderem die Frage, wer muss nachweisen oder wer muss eben glaubhaft machen, dass eine Plattform nicht erreichbar ist. Da hat sich der Schweizer Gesetzgeber eben an den deutschen Regelungen orientiert, weil dort ja mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach wir schon bereits Praxiserfahrungen haben und auch schon Gerichtsurteile haben.
Das ist ein spannender Hinweis, Claudia. Daniel, haben wir noch etwas vergessen bei der Essenz vom Artikel 26 BEKI?
Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, dass der Begriff von der Nichterreichbarkeit oder auch nach dem Willen vom Bundesrat, der Botschaft und nach dem, wo verschiedene Exponenten aus dem Projekt Justitia 4.0 und eben aus so Kreisen, die sich mit dem befassen haben, gesagt, nicht eng zu fassen ist. Also es geht nicht nur um einen Fall, dass jetzt genau der Server von dieser Plattform irgendwie down ist und nicht funktioniert, sondern es ist der Fall mitdenkt, dass zum Beispiel das Netz nicht verfügbar ist. Also Swisscom wieder mal ein Update hat gemacht und nachher funktioniert das Netz nicht. Oder Sunrise oder wie die Netzanbieter alle heissen. Und dort muss man nachher sehen, während es allenfalls oder noch könnte möglich sein, wenn die Plattform selber irgendwie ausweist, wenn sie nicht erreichbar ist. Und das ist ja irgendwie so, grob gesagt, noch so ein Justizbehördenkreis. Oder wird es wahnsinnig schwierig, oder wenn ich jetzt hier an meinem Standort, ein bisschen ausserhalb von einem bernischen Aglodorf, nachher müsste nachweisen, dass jetzt Sunrise, die ich nutze, genau für den Bereich, wo ich angeschlossen bin, einfach das Netz nicht zur Verfügung gestellt habe, wo ich darüber kommunizieren und das aus irgendeinem Grund nachher auch ich nicht habe können, irgendwie einen Ersatz-Hotspot machen über mein Mobiltelefon und so weiter. Oder? Und das ist eben schon ein bisschen ein Krux, oder? Wenn man nachher auch wieder innerhalb einer Frist so können nachweisen, dass die Plattform in diesem weiten Sinn nicht funktioniert hat.
Jetzt ist klar, so eine Plattform, die kann mal nicht verfügbar sein. Eben, das gesagt, Daniel, Verfügbarkeit im weiteren Sinn. Und darum hat man da eine Lösung vorgesehen im Entwurf für das Becky, eben den Artikel 26. Da gibt es einen Entwurf. Jetzt ist es dann irgendwann mal dann in der Rechtskommission vom Nationalrat gelandet. Und dort für die Kommission hat SP-Nationalrätin Mindli Marti gesagt, ja, es sei harte Nuss, die haben es noch nicht geknackt. Darum hat dann das wie so im Ständerat weitergereicht. Was ist das Problem? Wieso ist das noch nicht der Weisheit letzter Schluss? Claudia, vielleicht du?
Also wenn wir jetzt von der Fahne von der Rechtskommission Ständerat, wo jetzt in Ständerat in die Herbstsession reingeht, reden, ist ja dort noch eine weitere Korrektur dazugekommen, die eigentlich in unserem Sinn ist. Die Rechtskommission Ständerat hat ja auch gesagt, sie wollen nicht, dass die Beweislast für die Nichterreichbarkeit bei den Privaten, die optiert haben für Plattformverkehr oder bei der berufsmäßigen Vertretung, die gezwungen werden, sie zu verwenden, die Plattformen, dass die Beweislast müssen tragen. Und der aktuelle Stand von dem Artikel 6 26 Absatz 5 sieht eben vor, dass man nicht die Erreichbarkeit von der Plattform glaubhaft machen muss, wenn man in Papierform noch hat quasi einen Ersatzeingabe macht. Also grundsätzlich ist der RK-Ständerat dort in eine gute Richtung gegangen, aber es ist natürlich grotesk, wenn in einem Projekt, das die Digitalisierung von der Justiz zum Ziel hat, noch eine die elektronische Nachreichung schlechter behandelt wird als die Papiereinreichung in der Frist. Also dort stellt sich die Frage einerseits, ja, kann man die Unterlagen, die Dateien, die man schicken wollte, überhaupt ausdrucken? Es gibt Dateien, die man nicht ausdrucken kann. Und die zweite Frage ist, wenn man das elektronische Masterdossier in elektronischer Form führt, dann hat man vermutlich nicht Lust und möglicherweise dann auch nicht Zeit, um das auszudrucken. Also einfach vom Aufwand her und von der Kosten her ist das ein bisschen ein eigenartiger Vorschlag.
Das tut mir wichtig, Claudia. Man redet über Digitalisierung. Das heisst jetzt nicht nur, dass man PDFs verwendet statt irgendwie Papier, sondern eben, dass man auch andere Datentypen, Dateitypen kann verwenden. Und das andere, wo du sagst, ja eben der Papierweg steht vielleicht gar nicht zur Verfügung. Ich denke auch heute an das flexible Arbeiten, an Remote-Arbeit. Ich meine, wir Anwälte können heute rein von der Arbeit her, wenn wir Internet haben, wenn wir ein Notebook haben, eigentlich irgendwo auf der Welt sitzen. Wir haben dann ein paar regulatorische Probleme. Aber wir können eigentlich sehr flexibel arbeiten und haben dann wirklich, allenfalls gar keine Möglichkeit mehr, wenn man das nicht extra einrichtet, etwas auf Papier einzureichen. Selbst wenn man das alles könnte, sauber ausdrucken. Also das klingt mir schon ein bisschen absurd, wenn man eben von der Digitalisierung redet. Daniel, wie siehst du die Probleme?
Ja, eigentlich genau gleich. Und die Absurdität geht nachher auf der anderen Seite weiter, oder? Also wenn man eben dann muss annehmen, dass die Regelung, oder, wo man immer fristwahrend ist, wenn man es schriftlich, papierig per Post eingibt, die Anwaltschaft auch ein bisschen animieren könnte und vielleicht auch so ein bisschen die älteren Semester von Anwaltschaft, wie nicht ASB, aber vielleicht weniger digital denken könnte animieren, halt einfach grundsätzlich im Papier einzugeben, wie bisher, oder? Und dann passiert nichts. Und auf der Seite von der Justizbehörde, also von einem Gericht, von einer Schlichtungsbehörde, von einer Staatsanwaltschaft, oder geht die Absurdität nachher weiter, oder die müssen nachher das empfangen, die Papiereingabe. Sie müssen, das sagt ein anderer Artikel vom Becky, alle Eingaben, die in Papier kommen, scannen. Also die werden das scannen. Sie müssen nachher, das sagen die ergänzenden Änderungen in der Prozessgesetzgebung, das Originalpapier wieder zurückschicken an die Anwältin oder einen Anwalt. Sie müssen in einer Verfügung eine Nachfrist setzen zur Nachreichung, das heisst Nachreichung, elektronische Nachreichung, also das Aufladen auf der Plattform, oder? Und sie müssen ja nachher Identitätsabgleich vornehmen zwischen dem, was sie eingescannt haben von der Papierfassung und dem, was nachher definitiv elektronisch kommt. Es könnte ja sonst möglich sein, dass eine findige Anwalt oder eine findige Anwältin noch eine Überarbeitung macht und merkt, dass sie irgendwie den Antrag nicht richtig gestellt hat und hat ja die Anwältin und Anwälte, die in Papier einreichen, zuerst hätten wie einen ungerechtfertigten Vorteil für ihre Klientschaft, den die anderen nicht haben. Und das ist ein riesen Aufwand, in jedem Einzelfall für die Justiz. Gerade die ganze Kanzleiarbeit ist nicht ohne. Also ich habe im Moment ein Projekt, wo ich so Sachen anschaue im Rahmen von einer Organisationsüberprüfung. Und das ist ein riesen Aufwand, was da Kanzleien zum Teil heute mit dem Papier, das reinkommt, müssen leisten. Und wenn sie es dann noch müssen scannen, wird der Aufwand noch grösser.
Jetzt können wir sagen, Daniel, ja, die Plattformen, die werden schon nicht so häufig nicht verfügbar sein. In dem Einzelfall, wo das mal passiert, müssen halt alle Beteiligten ein bisschen den Aufwand betreiben. Papier unschön, aber das kennen alle schon. Why not?
Ja, das ist ein bisschen die Ungewissheit, oder? Wie oft der Fall eintritt, wenn man von einem erweiterten Begriff von der Nichterreichbarkeit ausgeht, oder? Ich kann einfach mit dem Blick auf Deutschland darauf hinweisen, wo es ein bisschen anderer Fall ist, weil die Aufteilung zwischen den Behörden von Justiz und der Verwaltung ein bisschen anders ist. Aber es hat jetzt in Nordrhein-Westfalen, oder, wo die Justiz auf einer Cloud, also auf einer Public Cloud arbeitet, wo das Justizministerium zur Verfügung steht, und in einem weiteren Bundesland hat es innerhalb von weniger als 365 Tagen je einen Totalausfall von dieser Plattform gegeben. Und die ganze Justiz dort hat einen Tag lang fast nicht können arbeiten. Also es gibt Hilfsmittel, wo sie gleich arbeiten können. Es ist also offensichtlich aus dem Praxisbeispiel nicht ganz unwahrscheinlich, dass so etwas eintritt, schon nur bei der Behörde. IT, also dort, wo die Plattform läuft, oder? Und dann nachher, wie gesagt, oder kann so Netzwerkstörungen geben. Das liest mal Pott irgendwie in einer Medienmitteilung hier und da. Und dort sei wieder irgendein Netzwerk gestört gewesen, ein paar Stunden.
Claudia, der Daniel hat es Deutschland erwähnt, du hast es auch schon angesprochen. Was muss man denn da über Deutschland und die deutschen Erfahrungen noch wissen?
Also Deutschland ist ja, wie man in der Schweiz etwa sagt, meilenweit voraus in Sachen Digitalisierung der Justiz. Ich bezweifle das aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt da leider nicht können näher anschauen können. Wir können einfach schauen, die Gerichtsurteile, wo es um die Glaubhaftmachung von der vorübergehenden technischen Unmöglichkeit der Einreichung eines Schriftsatzes als elektronisches Dokument geht. Und wenn dort bei diesen Gerichtsurteilen, was nicht wenige gibt davon, dort sehen wir einfach, was es bedeutet, wenn so eine Glaubhaftmachung vonseitens von der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwalt verlangt wird. Aber jetzt in der Schweiz wären es ja dann auch Private, die jetzt irgendwie optiert haben für so einen elektronischen Rechtsverkehr. Und ich habe ein Urteil rausgenommen, das ist vom Bundesgerichtshof, Beschluss vom 5. September 2023, einfach stellvertretend für einen ganzen Haufen solche Urteile. Und dort sieht man, also dort ist Wiederherstellung von der Frist abgelehnt worden und dort tut sich das Gericht äußern dazu, was die Anwältin alles hat sollte machen, für das sie hat können eben glaubhaft machen, dass das technisch unmöglich ist gewesen und dass es nicht ein Bedienerfehler, also das Nichtvorhandensein von einem Bedienerfehler, muss man in Deutschland dann auch noch glaubhaft machen. Und einfach die Sachen, die mir aufgefallen sind in dem Gerichtsurteil, sind eben, das Gericht verlangt, dass der Screenshot auf eine Art zu datieren sei, die vom Gericht gesehen werden können, oder? Da haben sie vermutlich dann noch das Gefühl, dass sie das Betriebssystem zeit rechts unten am PC. Also das war ja das ist eh ein Witz, oder? Weil Betriebssystem zeit, was seid ihr schon? Dass die Anwältin hat sollte Kontakt aufnehmen mit dem Landgericht, um Abhilfe zu schaffen und das technische Problem zu beheben. Da habe ich mich einfach gefragt, ja gut, woher sollen denn die das vom Landgericht wissen? Nachher hätte die da eine Rechtsanwältin sollen darlegen, wann und wie oft sie probiert hat, die Eingabe via besonderes elektronisches Anwaltspostfach zu senden. Und sie hat Angaben müssen machen über den Zeitfall vom Wegfall vom Hindernis. Und dann, wenn ich das lese, und die Liste ist natürlich noch weitergegangen, wenn ich das lese und mir vorstelle, was das für einen Aufwand generiert und was das für Kosten generiert, wo ja der Schluss am Ende weder der Privaten, die optiert haben für den elektronischen Rechtsverkehr, noch der Rechtsanwältin und Rechtsanwälte, die gezwungen werden, elektronischen Rechtsverkehr zu betreiben, was das für einen Aufwand generiert und Kosten und was insbesondere für ein grosses Risiko damit verbunden ist, wenn noch eine Richterin oder ein Richter findet, ah nein, das ist jetzt für mich nicht glaubhaft. Dann kann ich nur sagen, also die Praxis in Deutschland, die finde ich hochgradig abschreckend. Und ich glaube, weder Rechtsanwältinnen noch Rechtsanwälte noch Gericht wird in so eine sehr detailversessene, sehr einzelfallbezogene Rechtsprechung, wo halt irgendwie jedes Mal wieder andere Kriterien kommen, warum jetzt das jetzt eben nicht geklappt hat mit dieser Glaubhaftmachung. Also ich finde das sehr abschreckend, sorgfaltspflichtmässig, also von mir aus gesehen reiner Horror.
Das erinnert mich ein bisschen an das, was wir heute in der Schweiz bei der Briefpost haben. Also wenn bei uns Post nicht ankommt, was sie geben kann. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Post Fehler macht. Erlebe ich zumindest immer wieder, zum Teil drastische Fehler. Aber für den Fall haben wir ja dann doch sehr weitgehende Pflichten, da zu argumentieren gegen ein Gericht, um frisch wieder herstellen zu lassen. Auch nicht immer mit guter Erfolgsaussicht. Obwohl eben das eigentlich klar ist, oder? Die Post macht leider Fehler. Also, und was du jetzt beschrieben hast, Claudia, klingt wie noch nach einer verschärften Variante von dem. Aber ich schlage vor, genug jetzt mal von der Kritik am Ist-Zustand, sei es jetzt bei dem Entwurf, sei es in Deutschland. Wir haben ja miteinander zusammengearbeitet, um da eine Verbesserung zu erwirken. Ein kleines Grüppli bei der schon erwähnten Use-Bubble neben euch beiden und meiner Wenigkeit und dem schon erwähnten Daniel Brucker ist dann auch noch da als Kollegin Eleonora Gier dabei gewesen. Vielleicht könnt ihr jetzt mal sagen, was ist denn unser aktueller Stand der Dinge? Was sehen wir, könnte man besser machen?
Ja, vielleicht muss man noch schnell ein bisschen ausholen. Oder wir haben uns ja schon nach der Diskussion im Nationalrat haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben dem Alternativvorschlag gesagt, ausgearbeitet. Der war ziemlich weitgehend gewesen, hat auch noch weitergehende Änderungen zur Folge gehabt. Auch noch mit dem Gedanken, dass eben zusätzlich die Abgrenzung nachher von dem Entwurf, den der Bundesrat gebracht hat, zwischen der Nichterreichbarkeit der Plattform als Fall oder und den anderen Gründen für die Wiederherstellung der Frist oder nach der Prozessgesetzgebung nicht klar abgrenzt war. Das ist offensichtlich überhaupt kompliziert gewesen, weil das hat niemand beachtet. Und von dem her haben wir uns jetzt beschränkt, dass wir haben gesagt, der Änderungsantrag der Rechtskommission vom Ständerat ist eigentlich gut, was den Faktor betrifft, dass man nicht muss glaubhaft machen muss, oder dass die Nichterreichbarkeit vor der Plattform bestanden hat. Was aber eben nicht gut ist, ist die Bevorzugung vor Einreichung in Papierform. Und wir haben jetzt gesagt, jetzt arbeiten wir an dem weiter, oder? Und machen jetzt einen Ergänzungsvorschlag mit ein paar wenigen Ergänzungen in dem Absatz 5, wo da die Rechtskommission vom Ständerat neu vorgeschlagen hat. Und vielleicht kannst du, Claudia, der gerade anhängen und gerade die beiden elektronischen Varianten auch technisch gerade erläutern, die wir vorschlagen.
Ja, gern. Also, wir haben einerseits vorgeschlagen, dass man nicht nur am Tag vom Fristablauf eben einen alternativen Übermittlungsweg hat, die Papierform und elektronische Form, sondern eben auch vor Fristablauf. Das ist etwas, was in der Praxis einfach, ergebig wäre. Also, es kann sein, dass man eine Frist einhält, aber nicht am letzten Tag vom Fristablauf, sondern eben vorher. Und auch bei der elektronischen Form haben wir zwei Varianten vorgeschlagen. Nämlich, wir haben gesagt, es muss einen alternativen Übermittlungsweg geben. Nebst dem eben papierigen alternativen Übermittlungsweg. Und das wäre effektiv, dass man hat irgendwie 5 Dateien, die will man auf Plattform oder eine von den Plattformen aufladen. Und dann merkt man, hoppla, die Plattform hilft nicht. Und nachher kann man es eigentlich wie offen lassen. Also ist jetzt das irgendwie, wo genau die Plattform noch irgendwie der Glück hat, kann einem in dem Moment egal sein, weil man hat eben die alternativen Übermittlungswege, wo wir vorgeschlagen haben, dass der Bundesrat würde mindestens 2 festlegen und dann würde man gewissermaßen im gleichen Zeitrahmen, ohne irgendwie eine frische Verlängerung zu provozieren oder was, einfach die Dateien würde auf den alternativen Übermittlungsweg elektronisch ebenfalls fristwährend mit einer Abgabequittung einsenden. Und der zweite alternative Übermittlungsweg, der jetzt rein elektronisch denkt ist, ist, dass man den Beweis für die Existenz der einzureichenden Dateien erbringen könnte. Also beim Fristablauf geht es ja immer darum, oder bei der Fristwahrung geht es darum, dass man nicht mehr Zeit hat als zu dem Tag, wo die Frist gesetzt ist, um die Dateien, die Dokumente erstellen. Und wenn ich eine Datei habe am Tag vom Fristablauf und ich kann den Beweis bringen, dass ich die nicht mehr geändert habe und die später einreiche, dann sollte nach dieser Logik die Frist auch gewahrt sein.
Vielleicht als praktisches Beispiel, wenn ich mir das so vorstelle. Also ich gehe am Samstag in die Ferien, darum sage ich am Donnerstag vorne, tue ich die Rechtschrift noch fertigstellen, will das elektronisch machen, muss es elektronisch machen in Zukunft. An dem Donnerstag stelle ich fest, oh, die Plattform ist nicht verfügbar, gehe es vom Problem auf Seite der Plattform aus. Aber wie es der Daniel schon gesagt hat, könnte auch auf meiner Seite das Problem sein, zum Beispiel Stromausfall im Quartier oder was es denn ist. Aber gehen wir mal von dieser breiten Nichtverfügbarkeit aus. Und dann hätte ich jetzt ja gemäss dem Entwurf verschiedene Möglichkeiten. So vielleicht das Standardmöglichkeit ist, ich kann einfach warten, bis die Plattform wieder da ist. Und dann muss ich glaubhaft machen, dass sie nicht erreichbar war. Und dann habe ich dann quasi einen Tag mehr Zeit, nachdem sie wieder online ist, um die Eingabe wie geplant zu machen. Ich bin dann halt aber schon in der Ferien oder so, vielleicht auch gar nicht online. Das will ich eigentlich nicht. Und jetzt mit dem Vorschlag hätte ich noch Alternativen. Insbesondere könnte ich einen alternativen Übermittlungsweg, den der Bundesrat bestimmt hat, also in der Verordnung bestimmt hat, könnte ich den wählen. Stimmt das so, Claudia?
Ja, das ist richtig.
Jetzt hat der Daniel gesagt, ja, alternativen Übermittlungsweg, zum Beispiel eben auch Briefpost, der immer noch vorgesehen ist, könnte ich dann nicht von Anfang an die alternativen Übermittlungsweg verwenden. Jetzt halt bei mir elektronisch, statt vielleicht einen älteren Anwaltskollegen Briefpost und das Ganze aushebeln.
Ja, dort haben wir ein Problem, oder, was eben wirklich notwendig sein könnte, soweit man das kann, ausdrucken, unterschreiben und auf Post bringen, dass man diesen Weg müsste wählen. Du hast es gesagt, oder? Man hat irgendwie, vielleicht nicht gerade den Stromausfall im Quartier, aber ein Backer ist in die Glasfaserleitung gefahren, oder, wo mich verbindet mit dem Netz, oder? Und ich habe eben keine Möglichkeit, jetzt irgendwie das zu überbrücken, indem, dass ich noch mit dem Mobiltelefon einen Hotspot mache oder so, weil ich vielleicht eben gerade ein bisschen ausserhalb vom Dorf bin. Was bei mir jetzt würde zutreffen, ich habe allerdings Glück, dass ich einen guten Mobiltelefonverkehr habe hier schon. Und den kann ich gar nicht den alternativ elektronischen Übermittlungsweg wählen, weil der steht mir dann auch nicht offen, wenn meine Netzverbindung ins Internet flach liegt, oder? Dann habe ich eigentlich nur noch die Möglichkeit, das versuchen auszudrucken und auf Post zu tragen, oder? Oder eben den Weg zu machen, wo Claudia hat gesagt, dass ich eben den Nachweis bringe, dass ich die Dateien hatte, oder in dem, dass ich zum Beispiel die Hashwerte in ein Papierdokument reinkopieren, oder? Und sagen, aus diesen Gründen habe ich die Plattform nicht erreichen können, in dem Brief ans Gericht, sagen wir jetzt, und ich habe die Dokumente, nämlich Klageschrift, Hashwert so oder Beilage 1, irgendwie Hashwert so und so weiter, habe ich hier parat gehabt, auf meinem Server, fristgerecht, auf meinem System und werde die selbstverständlich nach dem Setzen von einer Nachfrist können einreichen können. Und dann kann ich das Dokument in ein Kuvert verpacken und auf Post bringen und eingeschrieben einschicken und mit dem Einschreibebrief nachher die Frist wahren, oder?
Genau, also das ist jetzt wieder der alternative Weg mit der Briefpost. Claudia und ich haben da schon bilateral diskutiert, wie man da Anwaltskollegen und Anwaltskollegen beibringen kann, Hashwerte zu generieren, wenn das so umgesetzt werden sollte. Da war ich skeptisch gewesen, aber Claudia, die auch da ja Kurs gibt und so in der Anwaltsszene, ist, glaube ich, ein bisschen optimistischer gewesen als ich. Und wenn ich jetzt aber das Ganze anschaue, man redet jetzt ja vom aktuellen Stand in der Rechtskommission vom Ständerat. Und wir aus dem Grüppel bei der Use Bubble haben uns viel Gedanken gemacht. Daniel, du hast auch noch publiziert im Newsletter einen ausführlichen Beitrag zur quasi ersten alternativen Fassung. Wir sind ja jetzt wieder fleissig dran am Arbeiten. Haben wir Aussichten darauf, dass das funktioniert, dass das im Ständerat noch gelöst werden kann, dass da noch eine gescheite Lösung rauskommt, statt wieder, ich sage es jetzt so ein bisschen drastisch, eine verkrüppelte Digitalisierung? Daniel?
Also es hängt einfach vom guten Willen von mindestens einem Ständeratsmitglied ab, oder, wo jetzt unseren Ergänzungsvorschlag als Antrag einbringen müsste. Und im Ständerat, ich habe mich da erkundigt, bei Ständeratsmitgliedern ist das relativ einfach, weil der Ständerat nicht so formalistisch ist. Und jedes Ständeratsmitglied, und das ist nicht unüblich, noch in der Debatte selber, oder, kann einen Antrag schriftlich oder zur Not sogar mündlich einbringen. Und dann habe ich mir sagen, wird über den Antrag diskutiert im Plenum vom Ständerat. Also das wäre durchaus noch möglich, wenn irgend die Leute würden mitmachen würden.
Genau. Martin, du hast wieder die Frage aufgebracht, ich nehme an, als kleine Provokation wegen der Hashwert. Wenn wir es genau anschauen, wie willst denn du als Anwalt deinen Sorgfaltspflichten nachkommen und zum Beispiel feststellen, ob du die richtige Datei geschickt hast? Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, da können alle nachlesen, wo ein Anwalt im elektronischen Rechtsverkehr die falsche Datei geschickt hat. Ja, wenn du eben nur nach dem Dateinamen gehst, dann bist du eben verloren, oder? Weil der hast du schnell geändert und der sagt dir ja nichts über die Identität von dieser Datei aus. Und darum tun die Quittungen, die Abgabequittung und alle anderen Quittungen, schon der Schad 256 irgendeinen Hashwert dir präsentieren. Das gehört zu der Sorgfaltspflicht der ersten Güte, dass du prüfst bei der Abgabequittung, ob der Hashwert von der Datei, die du wollen schicken, und der Hashwert von der Datei, die auf der Quittung ist, ob der übereinstimmt. Von dem her ist es gar nicht die Frage, ob oder wie man das macht, sondern das ist einfach Sorgfaltspflicht Basis 1x1. Du musst irgendwie Dateien identifizieren und anders als über den Hashwert geht es nicht.
Ja, also technisch bin ich ganz bei dir. Ich habe also auch meine Zweifel, zumindest heute, dass das viele Anwaltskolleginnen und Kollegen machen, die den elektronischen Rechtsverkehr nutzen. Sind aber, wie man gehört, glaube ich, eh nicht so viel. Oder man verlässt sich einfach darauf, das werde schon richtig passieren. Aber eben, Claudia, ich glaube, das ist eine Schulungsfrage. Also das kann man sicher beibringen. Das sind auch entsprechende Tools, vielleicht sogar integriert in die ein oder andere Software, die da genutzt wird. Ich glaube, das ist ein lösbares Problem nicht.
Absolut. Und ich meine, man muss den Bundesgerichtsentscheid lesen. Oder? Das Bundesgericht hat nicht wahnsinnig viel Mitleid gehabt mit dem Anwalt, der die falsche Rechtschriftdatei eingesendet hat. Die haben das auch nicht lustig gefunden. Die haben auch nicht gedacht, ja, das entschuldigen wir jetzt dem noch einmal, sondern das ist einfach hinten runtergefallen, oder?
Gut, das überrascht mich jetzt nicht auf der Gerichtsseite. Da ist man eh generell sehr streng, habe ich häufig das Gefühl, mit uns Anwältinnen und Anwälten. Anders als wenn bei Ihnen Fehler passieren. Aber eben, bei Papier ist es ja auch so, ich muss auch prüfen, dass ich es richtig schicke, oder? Also wenn ich es falsch ausgedruckt habe, etc. Ich meine, die Vergleiche muss man immer aufpassen, analog, digital. Aber okay, jetzt eben muss man eigentlich hoffen, der Ständerat repariert es noch. Ich persönlich eben bin da ein bisschen skeptisch. Wir haben das schon untereinander diskutiert, oder? Das wird wahrscheinlich schwierig, einfach vom Verständnis her. Jetzt im Klischee nach, da sind da ganz viele Juristinnen und Juristen im Parlament. Aber wieso ist es so schwierig, das Ganze zu erklären, sowohl technisch als auch dann vom Verfahren her?
Ja, das verstehe ich auch nicht so. Also technisch, das kann ich noch so ein bisschen verstehen. Sie sind halt nicht alle Leute sehr technikaffin und ich denke vielen Leuten, oder, wenn man mit dem Begriff Hashwert kommt, dann löst es irgendwie innerlich schon ab, oder, weil sie so eine gewisse Aversion haben gegen Digitalisierung vielleicht allgemein oder vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Gerade auch als Anwältin und Anwält, weil ja da die elektronische Einreichung, also der elektronische Rechtsverkehr ja nicht wirklich überall funktioniert überhaupt, oder? Also es ist zum Teil gar nicht möglich, obwohl es so möglich sei. Aber ja, sonst habe ich einfach auch das Gefühl, ist so ein bisschen eine Reserviertheit, dass man jetzt als Parlament einmal nicht noch Änderungen von aussen haben oder und das Gefühl hat, man hat es schon gut gemacht. Und ja, das Problem halt einfach im Grundsatz auch das ist, dass der Bundesrat dort nicht einen tauglichen Vorschlag hat gemacht, oder? Und das, also dort fängt es überall an eigentlich. Und der Hintergrund von dem ist der, dass man, glaube ich, wirklich zu wenig, und da meine ich jetzt nicht bei der Plattform Justitia 4.0, also nicht in dem IT-Projekt, aber im Gesetzgebungsprojekt Becky hat man, glaube ich, ganz am Anfang in den Vorbereitungsarbeiten von Gesetzgebung, der Anwaltschaft und auch Gericht viel zu wenig einbezogen. Also ich darf das sagen, weil ich mache Gesetzgebung für einen Bund in einem Technologiebereich in einem gewissen seit 20 Jahren Bundesgesetzverordnungen und bei mir läuft nichts, wenn man mir nicht eine Arbeitsgruppe aus Praktikerinnen und Praktikern zur Verfügung stellt, wo irgendwie, jetzt wenn es um amtliche Vermessung geht oder vom Geometer, der selber auf dem Feld steht mit dem GPS-Gerät bis zu mindestens einem Leiter vom kantonalen Vermessungsamt, also der Vermessungsaufsicht, in dieser Arbeitsgruppe ist, oder? Und man alle ersten Entwürfe schon kann spiegeln und vielleicht gerade auch abwirken, weil einem der Geometer sagt, ja, das tönt gut. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich das umsetzen sollte, kann ich mir es erstens nicht vorstellen und zweitens funktioniert es technisch nicht, oder? Und ja, das ist das Problem.
Excuse, Daniel, aber man kann ja nicht sagen, man sei nicht in der Vernehmlassung zu dem Vorentwurf Becky, das nicht schon gesagt worden. Also der Bernische Anwaltsverband, die Stellungnahme haben du und ich geschrieben, wir haben dort geschrieben, diese Bestimmung ist weder zielführend noch sinnvoll. Also ich meine, deutlicher kannst du es nicht sagen, wir haben das alles in epischer Breite dargelegt. Also wie soll ich sagen, es ist ja nicht so, dass wir erst nach der Beratung im Nationalrat, wie die alte Phase nach hinten hochgekommen sind, sondern ja, da haben diverse Leute haben schon von vorne ab mit der roten Fähnchen gewinkt. Und etwas möchte ich vielleicht noch sagen zu der Frage, warum. Vielfach unter Juristinnen und Rechtsanwältinnen hat man so die Vorstellung, wir kümmern uns um die rechtlichen Fragen und dann gibt es noch Leute, die sich um die technischen Fragen kümmern. Und quasi so, dass man das arbeitsteilig denkt. Und ich komme immer wie mehr zum Schluss, dass man es nicht trennen kann. Man kann nicht rechtliche Überlegungen machen in diesem Bereich, wenn man technisch nicht irgendwie ein bisschen Boden unter den Füßen hat. Das sehen wir im Bereich elektronische Beweismittel, wo Daniel und ich letztens einen Fachbeitrag geschrieben haben zu dem Thema, wo wir gemerkt haben, ja, jemand, der ZBO-Kommentar schreibt und irgendwie zu elektronischen Kopien schreibt, aber eigentlich eine Datei nicht von einem Stück Papier kann unterscheiden und das Gefühl hat, das PDF sei das gleiche wie ein Stück Papier, da ist noch eben auch rechtlich total im Schilf. Also man kann es einfach nicht mehr trennen. Es wäre schön, wenn man es könnte trennen, weil dann könnte man eine Art, so wie eben, könnte man das arbeitsteilig erledigen. Aber ich komme immer mehr zum Schluss. Slots, man kann es nicht einfach abstrahieren, das eine vom anderen.
Claudia, ich nehme das gerade als Schlusswort, wenn du mir das erlaubst. Weil ich glaube, wir haben das Thema können gut besprechen. Ich weiss nicht, wie verständlich, merke ich dann, wenn ich es dann nochmal anhöre vor der Veröffentlichung von dieser Episode. Ich tue in jedem Fall in den Shownotes noch mehr Informationen verlinken. Daniel Kettig habe ich schon die Publikation erwähnt. Es gibt dann auch ein Webinar-Video von der Use Bubble mindestens eins. Es hat ein Open Hearing gegeben von Paraldigi, wo ihr beide geredet habt, eine kurze Präsentation gehalten habt, wo das Ganze auch noch wirklich sehr auf den Punkt gebracht habt, weil ihr, glaube ich, auch noch 5 Minuten Zeit gehabt habt. Übrigens mit sehr grossem Interesse ist das verfolgt worden. Ich glaube, fast rekordhohe Beteiligung bei dem Open Hearing von der Paraldigi. Also für die, was interessiert, gibt es sicher viel nachzulesen, viel nachzuschauen. Und in dem Sinn bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht, eben gerade im Ständerat, wie man das doch noch halbwegs auf die richtige Spur bringen kann. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke Daniel, danke Claudia.